Hallo, ich habe hier heute Dominik Schmoll, seines Zeichens unter anderem Freerunner. Hallo.
Servus.
Freerunning ist ja so das Klischee im Kopf, und ich habe nicht gesagt, dass es in meinem Kopf ist. Das sind irgendwelche Bekloppten, die springen von Mauer zu Mauer, von Verkehrszeichen zu Mauer zu Verkehrszeichen und so weiter. Stimmt das oder ist das eigentlich was ganz anderes?
Ich antworte mal auf zwei Dinge. Das eine ist, dass ich sie nicht Freerunning nenne, sondern Parcours. Und das andere ist, dass es absolut stimmt. das ist genau das, was wir tun. Teilweise. Jeder legt es anders aus, natürlich.
Ja, ich hätte nämlich sonst auch noch gefragt, was ist der Unterschied zwischen Freerunning und Parcours? Jetzt hast du es gesagt, es ist im Prinzip das Gleiche, nur zwei verschiedene Begriffe.
Genau. Es gab früher mal eine Diskussion, weil Freerunning kam halt aus dem englischsprachigen Bereich, weil Sebastian Faucon, einer der Gründer von Parcours aus der Yamakasi-Gruppe aus Paris, ist halt nach England gegangen. Und die haben dann halt ihm gesagt, weil er wollte da das groß machen, und dann kamen eben auch Filme und Fernsehen auf ihn zu, und die waren halt so schlau damals, ihm zu sagen, du, Parcours, Le Art de Placement, so, das kann keiner aussprechen, nenn das mal anders. Und deswegen haben die das dann Freerunning gebrandet. Also so gesehen ist das einfach ein Marketing-Ding, weil man das international viel besser sagen kann. Im Prinzip ist aber das Gleiche, es hat aber ein Streit losgelöst damals, weil Freerunning dann mehr mit Saltos war, mehr mit diesem kreativen Movement, und Parcours dann mehr die effiziente A nach B Bewegung war. Das ist ein Streit, der zum Glück heute so sehr selten noch betrieben wird. Mittlerweile ist Parcours was ganz anderes und nimmt viel, viel mehr mit auf, was es denn sein darf.
Wie kommt man denn da drauf, das zu machen? Ich meine, vielleicht hast du mal The Floor is Lava gespielt und gedacht, ey, es ist cool, vom Bett auf den Schreibtisch zu springen, und das hat gut geklappt, jetzt mache ich das auch immer. Oder wie kommt man da drauf?
Ja, das ist eine gute Frage. Kann ich auch wieder auf zwei Arten antworten. Das eine ist, ich habe halt nie aufgehört. So genau, wie du es beschrieben hast, ja. Weil es war Floor is Lava im Wohnzimmer, dann war es irgendwann im Urlaub von Dünen springen, weil wir halt so auf Nordseeinseln unterwegs waren. Matten überall, konnte man gut ausrasten. Und dann, wo es wirklich losging, habe ich halt mal ein Video gesehen, wo jemand einen Wallflip gemacht hat. Also Wandhochlauf mit Rückwärtssalto. Und ich bin damals zu meinem Sportlehrer gegangen und habe gesagt, hey, ich würde das gerne lernen. Und er meinte, hey, das kann ich dir nicht beibringen. Und ich meinte, ja, du, gar keinen Stress, mache ich selber. Ich stelle mir da eine Matte hinten hin, ihr spielt hier Fußball, ich mache jetzt Parcours. Und der war so cool, dass er gesagt hat, jo, mach. Und seitdem mache ich Parcours.
Und zumindest hast du auch überlebt, weil Kate ja auch schief gehen kann.
Durchaus.
Aber das ist also, dass ich mach's einfach und leg los Ding, um im Prinzip eine Sportart zu machen, die mittlerweile halt weltweit salonfähig ist. Irgendwo, irgendjemand hüpft immer von A nach B über C oder sowas.
Genau.
Nun wird ja auch überlegt, ob Parcours in irgendeiner Form nicht olympisch werden soll. Da ich bis jetzt hier kaum offizielle Wettbewerbe gesehen habe, irgendwo gefunden habe, stelle ich mir das gerade ein bisschen schwierig vor. Ich meine, im olympischen Dorf ein bisschen von Wand zu Wand rennen. Ja, ist okay, aber ein Wettbewerb?
Ja, das ist, da sprichst du einem großen Teil unserer Szene aus der Seele, weil Parcours ursprünglich ein wettkampffreier Sport war und so auch gedacht war. Jetzt entwickelt sich das Kind natürlich weiter, und es gibt schon Leute, die da jetzt Bock drauf haben, weil da liegt natürlich auch das Geld. Und wenn du jetzt nicht, wie ich zum Beispiel, Trainer geworden bist oder Ausbilder oder eine Parcourshalle hast, was ja in Deutschland vielleicht 4-5 Leute haben, dann ist es schwer, damit Geld zu verdienen. Und wenn du das aber zu deiner Lebensgrundlage machen möchtest, dann ist es sinnvoll, entweder in Werbung zu gehen, in Film zu gehen oder eben über Wettkämpfe zu gehen. Und ich finde das einen sehr legitimen Ansatz. Das Problem ist halt, wie? Also wie macht man einen Sport, der absolut keine Regeln hat, wettkampftauglich. Also wer ist gut in Parcours und wer nicht, wer ist besser oder so. Das sind Fragen, die sehr schwierig zu beantworten sind und die so jetzt gerade, sagen wir mal, im ersten Schwung eher schlecht gelöst wurden und wo man jetzt dran ist zu überlegen, ob das denn besser geht und ob wir das denn wollen.
Und deswegen bist du auch Teil von so einer Sache wie Parcours Deutschland, die ja versucht haben, oder das Ganze zu organisieren, sag ich mal.
Ja, genau.
Wie läuft das denn ab? Ich meine, organisieren, da habe ich mir so dieses vom Fußball, Handball, allen anderen Sportverbänden, dieses Ding, machen Verband, schreiben da Regeln auf, machen Ligen, Auf- und Abstieg, gucken, was passiert und gehen im Prinzip allen auf den Keks.
Ja, absolut. Und genau das wollen wir nicht. Allen auf den Keks gehen. Heißt, worum geht's uns? Erstmal geht's uns überhaupt nicht darum, das Ganze wettkampffähig zu machen. Das steht, wir gründen ja gerade den Deutschen Parcoursverband, der ist in Gründungsphase. Wir sind da jetzt seit gut über einem Jahr dran. Und es wird jetzt dieses Jahr auch gegründet. Aber wir haben den Wettkampf zum Beispiel noch gar nicht auf unserer Agenda. Es geht jetzt gerade erstmal drum, Regelwerke für zum Beispiel Trainerscheine. Die sind wichtig. Das ist jetzt gerade was, wo wir sagen müssen, okay, wie können wir sowas regeln, dass wir Vereinsstrukturen aufbauen können. Aber inwiefern es in den Wettkampf geht, das ist noch eine Diskussion, die geführt werden muss, die noch nicht fertig ist. Es gibt Möglichkeiten, also es gibt einige Wettkampfarten, die sich entwickelt haben aus der Szene heraus, die dementsprechend auch bestimmt besser angenommen werden, wo es viel mehr um Style geht, wo es um Skill-Comps geht, um Kreativität geht, um den Ausdruck von sich selbst, wo wir dann mehr beim Tanzen fast schon landen, von der Idee her, sage ich jetzt mal, also die Kunstform wieder rauszuholen und weniger dieses möglichst schnelle von A nach B. Aber auch das gibt's. Und da ist dann die Frage, wie bringt man das unter einen Hut? Und kann ich dir auch so noch nicht beantworten, weil ich als Einzelperson das natürlich noch nicht so weit durchdacht habe oder ich habe meine Idee, aber da sind ganz andere, die das entscheiden müssen und mitdenken müssen.
Ist eigentlich der Grund in meiner Idee, so einen Verband für Parcours zu gründen, ja, dass es ja tatsächlich einen Verband braucht, um olympisch zu werden, oder habt ihr diesen Gedanken nie gehabt?
Nie gehabt, überhaupt nicht. Das ist ein Ziel von den Turnern. Die Turner haben Parcours genommen und gesagt, wir machen jetzt olympisch. Letztlich, weil die immer wieder eine Sportart olympisch machen und jeder Chef schreibt sich das auf die Fahne, das zu tun. Und jetzt war es halt Parcours, weil Parcours gerade das war, was in den Medien am meisten ging. Das hat dem Sport jetzt aber, ja, ich würde mal sagen, erstmal vielleicht nicht gut getan, weil es viel aufgerüttelt hat, aber gleichzeitig hat es viel Gutes getan, weil dadurch entstehen solche Verbindungen wie wir jetzt, die sagen, hey, warte mal, da wollen wir mitreden. Das wollen wir uns genauer anschauen. Aber das Ziel, olympisch zu werden, war von keinem von denen, die jetzt in der Gründung mit drin sind, hat da überhaupt keiner das Ziel gehabt.
Nun hast du ja gesagt, du bist Trainer und wie das Training gestaltet wird oder gemacht wird und Trainerschein und so weiter, das organisiert ihr. Das Internet ist ja nun tatsächlich voll von Leuten, die sagen, ich mach Parcours und hauen da jede Woche oder gefühlt jeden Tag ein Video raus. Haben die alle Trainer oder ist Trainer tatsächlich die Ausnahmeerscheinung?
Oh, das ist eine schöne Frage. Also ich hatte nie einen Trainer. Als ich angefangen habe, gab es sowas nicht. Ich war ja einer, nicht der Ersten, aber so in der, sagen wir mal, vielleicht zweite Generation, Ende erster Generation, wo ich angefangen habe, das als Sport zu betreiben. Es ist jetzt 14 Jahre her. Und mittlerweile, sage ich mal, ist es Standard, dass die meisten Kinder, die damit anfangen, irgendwie mal in einem Ferienkurs waren, in einem Schnupperkurs waren oder irgendwie sowas. Oder auch YouTube hat jetzt unglaublich viele, wir haben selber eine aufgenommen, Tutorial-Reihen, wo du dir das anschauen kannst und wo quasi ein Trainer, wenn auch nur online, dir das zeigt. Früher war das aber ein Foren durchsuchen nach, ja, wie funktioniert denn sowas und welche Sprünge gibt's denn und ganz, ganz viel eigene Kreativität. Und das Schöne war, einer der Hauptunterschiede, die Leute haben früher auf Beton trainiert. Die waren wirklich draußen und haben das draußen. Und dann, wenn du was lernst, dann kannst du es. Und jetzt, wenn ich in der Halle bin und dann sagen die Kinder, darf ich ein Salto springen, darf ich dies machen, darf ich das machen? Und ich sage, nee, weil ihr könnt das noch nicht, kommt halt die Antwort, doch, kann ich. Und für die heißt, ich kann einen schlechten Purzelbaum in der Luft auf dem Arsch, auf eine Matte. Ja, mach das draußen, dann weißt du, dass du es nicht kannst. So, lass mal das so angehen, dass du es sinnvoll lernst und dass du vor allem lernst, mit dir selbst umzugehen, dich einschätzen zu können, Gefahren einschätzen zu können, die Gegenstände einschätzen zu können. Und das ist immer mein Ziel, auch wenn ich Ferienkurse gebe und viel in der Halle bin dabei, was nur organisatorische Gründe hat, ist mein Ziel, die Matten wegzulassen und es ihnen so beizubringen, dass sie es selbstständig draußen können. Und dementsprechend ist die Community gerade ein bisschen zweigeteilt von Leuten, die es wirklich draußen gelernt haben oder immer noch auch nur draußen lernen, und den Jüngeren, die nachkommen, die natürlich jetzt Hallen haben mit Trampolin, mit Schnitzelgrube, mit, ey, hättest du mir das früher hingestellt, ich wäre ausgeflippt.
Okay, also gibt's so eine Philosophiediskrepanz gerade bei euch. Denkst du denn, ist es besser, Trainer zu haben, oder so wie du das gemacht hast, loslegen, Salto machen und feststellen, oh, der Boden ist ganz schön nah?
Da ist kein besser und kein schlechter dran. Es ist was anderes. Es ist, wenn du einen guten Trainer hast, ist es auf jeden Fall besser, einen Trainer zu haben. Weil du hast weniger Verletzungen. Du lernst es deutlich, deutlich safer. Der kann dich motivieren. Der kann dir was zeigen. Der kann dich durch Momente durchführen. Natürlich ist es cool, Dinge selbstständig zu lernen und nicht immer auf irgendwen angewiesen zu sein. Das ist ja was Parkour irgendwie auch so geil macht. Du wirst unglaublich selbstständig. Weil du brauchst ja nichts. Die Schuhe habe ich immer an. Meine Hose ist immer irgendwie eine Stretch-Hose oder eine Baggy oder sowas. Und ich kann einfach loslegen. Ja, also das lernen die Kinder ja heutzutage weniger. Von dem her, der Aspekt ist cool, keinen Trainer zu haben. Aber wenn ich mir anschaue, was die Kinder können, was die, wenn du die ein bisschen förderst, wie schnell die wachsen, und die lernen ganz andere, die lernen Tricks. Ich bringe Kindern Tricks bei, an die habe ich früher nicht mal gedacht. Die kann ich auch heute nicht. Und das ist schon geil. Also von dem her ist es auf jeden Fall cool, einen Trainer zu haben.
Okay, also findest du dich quasi gut, um Kindern die Grundlagen beizubringen und vielleicht auch noch selber was zu lernen?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde mich schon sehr gut. Aber auch den allgemeinen Trainer finde ich schon sehr wichtig, ja.
Inwiefern ist das denn allgemein, ja, unter Lehrern, Eltern und so weiter anerkannt, weil es gibt ja diese Bewegung, die sagt, ja, Parkour, das sind ja alles Bekloppte und das ist schon fast ein Verbrechen, so wie damals beim Skateboarding. Das ist quasi das neue Skateboarden, nur ohne Brett.
Das ist ein schönes Beispiel, weil ich fahre Longboard, aber ich habe echt Angst vor Skateboarden. Ich habe das früher mal gelernt, aber ich bin dann davon weggegangen, dass ich irgendwas unter mir habe, auf was ich umknicken könnte. Ich bin als Kind viel umgeknickt. Und deswegen ist Parkour für mich viel sicherer gewesen. Und ich mag da mal Ben zitieren von Parkour One. Die haben sich das tatsächlich den Spaß gegönnt und haben eine Studie drauf gemacht. Über die letzten, ich weiß nicht, 15 Jahre oder so, haben sie geschaut, wie viele Leute sich tatsächlich verletzen. Und die sind unter Nordic Walking rausgekommen. Also Parkour, wenn du es richtig machst, ist absolut nicht verletzungsgefährdend. Also alle Sportarten, die du da hinter dir irgendwo an der Wand hast, mit Bällen und Helmen und sonst was, da verletzt sich pro Spiel einer mindestens. Und im Parkour, ich gebe jede Ferienkurse mit irgendwie 60 Kindern in der Halle, und wenn ich Koordinator bin oder in meinen eigenen Trainings, sage ich mal, haben sich in den letzten, wann bin ich Trainer, 13 Jahren, haben sich 6 Kinder verletzt. Und das waren immer sehr starke Einzelfälle, die witzig sind zu erzählen. Aber im allgemeinen Trainingsalltag verletzt man sich nicht. Das sind immer irgendwie, ich wärme mich nicht auf oder ich probiere was Dummes oder ich mach's kalt draußen. Solche Geschichten, wo der Kopf nicht ganz dabei ist.
Der Kopf dabei, ist das auch Teil deines Trainings, die Leute vorzubereiten, dass, wenn sie das machen, weil sie zum Beispiel eine Treppe sehen, von der man runterspringen kann, irgendwie besonders, sich darauf auch mental vorzubereiten, anstatt einfach zu wissen, ja, das sind jetzt 5 Meter anstatt 3?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt da drin. Also ein guter Trainer macht das auf jeden Fall. Ich habe es eine Zeit lang, manchmal mache ich es auch immer noch, je nach Gruppe, so gemacht, dass ich am Anfang, in der ersten Stunde, wenn die neu dazukommen und das noch nicht kennen, lasse ich die über einen niedrigen Kasten springen. So 3-4 Teile, ja, Turnkasten. Und ich warte drauf, ich sage ihnen, sie dürfen springen, wie sie wollen. Und dann wartest du 10 Minuten, bis der erste hinfällt. Und dann erkläre ich ihnen, also dann rede ich mit ihnen darüber und war das jetzt gefährlich, hat sie wehgetan, lob ihn halt dafür, dass er sich abgerollt hat, weil ich schaue schon, dass die das grob können. Und dann erkläre ich ihnen, dass ich keine Matten benutze, dass sie bei mir im Training keine Matten sehen werden oder sehr, sehr wenig. Und dann kriegen sie so ein bisschen Schiss. Und das ist gut, weil dann entwickeln sie Respekt vor der Sache, weil so eine Turnhalle wirkt unglaublich sicher. Aber in der Turnhalle hast du viel mehr Verletzungen als draußen, weil du draußen mit einem ganz anderen Mindset rangehst. Du weißt, dass eine Betonkante ist. Also du probierst nicht irgendwelche dummen Sachen aus, wenn du sie nicht kannst, wenn du sie nicht Stück um Stück dir erarbeitet hast und wirklich kannst. Und das Gleiche ist mit Höhentraining, ja, Höhenangst. Wir machen mit den Kindern ganz, ganz viele Spiele zu Höhenangst und zu nicht sei der Beste, sondern wie gut kannst du das, was du kannst? Also wie sicher bist du dir mit dem, was du kannst?
Mir hat letztens jemand erzählt, seitdem relativ viel Parcours in der Freizeit gemacht wird von Kindern, Jugendlichen, ist das Niveau der Sportler, die er in anderen Sportarten im Training hat, tatsächlich gestiegen, weil du denen nicht mehr so viel beibringen musst, wie zum Beispiel Risiko einschätzen, Fallen. Siehst du das ähnlich, dass das jemanden oder einen gut auf andere Sportarten vorbereitet oder war das tatsächlich Zufall?
Ja, auf bestimmt. Also Parkour ist ein unglaublich breiter Sport von dem Bewegungsschatz, den du lernst. Du lernst ganz viel mit den unterschiedlichen Achsen deines Körpers umzugehen und auch von der Achse abzuweichen, was du im Turnen gar nicht hast. Das bringt dir ganz, ganz viel. Dann lernst du Fallen. Du lernst Fallen auch wieder in unterschiedlichen Variationen, weil du draußen halt nicht immer gerade fällst. Also du hast ein ganz starkes Körperbewusstsein, eine Propriozeption, eine Tiefenwahrnehmung, eine Aerial Awareness. Das sind alles Sachen. Und da sind wir auch wieder bei deinem Anfangswort, beim Freerunning. Im Freerunning lernst du sowas noch viel, viel mehr, weil du ganz, ganz andere Achsen hast. Und deswegen ist das für mich auch so ein wichtiger Part vom Training, dass das dazugehört, dass Saltos dazugehören, dass unterschiedliche Bewegungen dazugehören. Und wenn du damit mal anfängst, bringt dich das mit Sicherheit in jedem Sport weiter.
Ist denn Parkour schon offizieller Teil von Lehrplänen? Oder ist das so, ja, wenn der Lehrer darauf Bock hat, wie bei dir, dann dürft ihr das machen? Oder müsst ihr euch mittlerweile organisieren nach dem Motto, ja, wenn die Lehrer das machen, dann bitte so?
Also die Lehrer machen es nur mit uns. Es gibt keine Lehrer, die das jetzt selbstständig machen. Und wenn, dann machen die eine Trainerausbildung. Die bei uns jetzt zum Beispiel bei Parkour.org, das ist ja, die Basisausbildung ist ein Wochenende. Ja, also wir haben viele Lehrer, die da reinkommen und sagen, ey, die würden das gern machen oder die Kinder fragen danach, aber sie wissen einfach nicht, wie es geht. Ja, sowas gibt's. Es ist Teil des Lehrplans, weil im Lehrplan steht ja Freestyle-Sport. Ja, da steht ja sowas, ich weiß den Wortlaut nicht, aber es steht drin so Trendsportarten oder so, dass man das zu einem Teil mit reinnehmen kann. Und dann manche Schulen machen eben Workshops, dass sie so jemanden wie uns dann buchen für ein paar Kurse oder für ein Event oder sowas. Und andere machen selber einen Trainerschein und gehen es darüber an. Oder vielleicht macht es auch der ein oder andere richtig gute Lehrer, der einen guten Bewegungsschatz hat, auch über irgendwelche YouTube-Lehrvideos, die er sich anschaut und dann mal die einfachen Sprünge. Es sind ja die gleichen Sprünge wie im Turnen. Heißt, wenn du Turner bist oder so, dann kannst du ja die Hocksprünge abändern und kannst schon ein Anfänger-Parcours-Training daraus machen. Also gibt mehrere Möglichkeiten. Bisschen drin ist es ja.
Was mich gerade die ganze Zeit interessiert, als jemand, der viel Sport in seinem Leben gemacht hat und auch, glaube ich, mal gefühlt bis auf Parcours in fast jede Sportart mal reingeschnuppert hat und zumindest mindestens mal einen Monat gemacht haben. Das war so die Bedingung meiner Eltern. Wenn du das jetzt anfängst, musst du es mindestens einen Monat halten. Wie leicht oder schwierig ist es denn dann, mit Parcours anzufangen? Mit, sag ich mal, einer Vorbildung und wie es leicht schwierig ist es ohne Vorbildung?
Ist komplett egal. Das ist auch was, was ich gerade sehr stark versuche, in die Trainerausbildung reinzugeben. wenn ich anfange mit den normalen Sprüngen über den Kasten, ja, so die Basics, dann nehme ich jeden Sprung, lasse die Trainer das machen in der Ausbildung, und dann sage ich, okay, und jetzt zeigt mir mal die absolut einfachste Variation davon. Und das ist dann halt bei einer Katze, wo du die Hände auf den Kasten nimmst und überhockst quasi, also ein Hocksprung, so gesehen, ist es halt, ich gehe langsam hin, pack meine Hände drauf, nehme einen Fuß hoch und gehe drüber. Und in dem Moment, wo ich sage, okay, reicht, das ist eine Katze. Das ist noch nicht die schönste und du kannst dich mit Sicherheit steigern, aber es zählt, es ist eine Katze. Und wenn du den Hocksprung schräg springst, weil du eine Hand weglässt und eine schräge Luftlage hast, weil du dich nicht traust, die Beine unter den Händen durchzuführen, dann ist das auch eine Katze. Und wenn ich dann aber sage, okay, und was ist denn die schwierigste Form? Und dann nehme ich zwei Kästen und stelle die 2 Meter auseinander und springe eine Doppelkatze. Ja, und fliege da mal 2 Meter und zeig ihnen das, dann hast du zum einen allem abgeholt, weil die wenigsten können so eine weite Doppelkatze, oder selbst wenn du eine weite kannst, kannst du daran arbeiten, weil du kannst sie weitermachen. Und gleichzeitig hast du den Anfänger abgeholt, der noch gar nichts kann. Und die können jetzt nebeneinander trainieren. Und das ist ein Gefühl, das ich entwickeln will. Und wenn du dann anfängst, zu den Trainern zu sagen, okay, und jetzt mach mal so kreativ wie möglich. Was kann denn eine Katze noch sein? Und dann kommen Drehungen mit rein. Dann kommt theoretisch, kannst du aus einer Katze ein Salto springen. Du kannst nach einer Katze auf einem Rail landen. Du kannst so unglaublich viele Dinge damit machen. Und das kannst du mit jedem Sprung. Und wenn du das in deinen Körper, in deinen Kopf reinkriegst, dann kannst du, egal wer in deiner Gruppe ist, wie hetero oder homogen deine Gruppe ist, kannst du ein Parkour-Training anleiten, das super viel Spaß macht, ganz, ganz viel Kreativität fördert und aber auch für den blutigen Anfänger wunderbar ist. Weil die viel machen, sind versorgt und haben zu tun, die arbeiten selbstständig und auf die kleineren kannst du dich wieder konzentrieren. Und dann bringst du alle Viertelstunde einen neuen Impuls rein.
Als jemand, der sich selber mal als trainingsfaul bezeichnet, also ich war immer so, sobald ein Spiel ist, alles super, Vollgas, 150% Training muss das sein. Ich habe 2 Termine die Woche, die mag ich nicht. Wie wichtig ist denn bei dir oder für dich oder ein Parkour-Sportler Training? Und ist das wirklich so wie bei anderen Sportarten? Ich muss jetzt dahin und muss trainieren? Oder ist das wirklich so, ich bin tatsächlich faul und muss mir überlegen, wie ich am schnellsten zum Kühlschrank komme?
Ganz unterschiedlich. Also selbst wenn ich jetzt einfach nur so auf mein Leben mal beziehe, ja, ich früher als Kind, wo ich angefangen habe, im ersten Jahr habe ich so unglaublich viel gelernt. Da war es ich und ein Kumpel und wir sind in eine Halle gegangen, wo Breakdancer drin waren, die gesagt haben, hey, hier sind ein paar Minitramps, macht, was ihr wollt. Und dann war es am Anfang ein bisschen flippen, dann haben wir Parcours entdeckt, haben die ganzen Sprünge entdeckt, dann ist dann ein Training draus entstanden, dann hat der Verein gesagt, hey, mach doch Ausbilder, werdet doch Trainer bitte für uns. Und so ist es irgendwie eine Abteilung und ein Verein entstanden. Und wir haben richtig viel trainiert und sind rausgegangen und haben draußen end viel gemacht. Dann bin ich älter geworden, hatte irgendwann die Zeit gar nicht mehr und habe überhaupt nicht mehr trainiert. Oder ich hatte auch die Phase, wo wir dann Hallen bekommen haben und viel drin gemacht haben. Und dann wollte ich raus mit den Kids. Auf einmal konnten die alle nichts mehr, weil eben sie es drin gelernt haben. Und dann habe ich mir geschworen, als ich nach Regensburg gezogen bin, ich gehe erst wieder in eine Halle, wenn ich alle meine Flips auf Beton kann, wenn ich meine Sprünge alles safe kann. Und habe das dann trainiert, aber auch trainiert, aber halt draußen und anders. Und jetzt mittlerweile, wo ich Papa bin, ey, trainiere ich teilweise gar nicht. Und ich bin froh, wenn ich meine Arbeit habe, wo ich dann alle 2-3 Monate, wenn dann wieder Ferien sind und ich sehe, okay, jetzt ist wieder eine Trainingsphase. Für die Ferien nehme ich mir die und die Sprünge vor und zeige das den Kindern und lerne dabei selber wieder was. Und ich lerne ständig neue Tricks und neue Moves und ich habe Phasen, da mache ich überhaupt nichts. Und dann habe ich Phasen, wo ich auch sage, ey, gesundheitlich, jetzt will ich mal wieder rausgehen, jetzt will ich wieder wirklich in Ausdauer kommen. Jetzt mache ich mal längere Läufe oder dann fahre ich halt Fahrrad. Und dann habe ich wieder Sachen, wo ich merke, wow, mein Rücken braucht eher Hängen. Jetzt mache ich mal wieder ein bisschen Schwingen und Bäume klettern und mache wieder was an. Also es ist ja eine riesen Bewegungslandschaft, die du hast, die du trainieren kannst. Oder ich gehe einfach nur raus und balanciere eine Stunde lang auf irgendeinem Geländer, weil es meinen Kopf runterbringt.
Papa sein, hast du gerade angesprochen. Ist das oder integrierst du Parkour in das Leben mit deinen Kindern, so auf dem Spielplatz? Die klettern den Turm hoch, du kletterst den Turm einen anderen Weg hoch oder zeigst du denen das lieber nicht?
Doch, ich kletter immer außen hoch. Also das auf jeden Fall. Ich zeige ihnen schon, was möglich ist, aber die machen das voll. Also mein Kleiner springt Flugrollen auf dem Sofa und der ist 3. Wenn ich mir anschaue, ich habe als Lehrer in Grundschulen gearbeitet und da lässt du die Leute rückwärts im Kreis laufen und die fallen alle um. Und rollen kann da keiner mehr und einen Felgaufschwung kann heute auch keiner mehr. Die waren heilfroh, als sie mich als Parkourtrainer da hatten und ich den Lehrern ein bisschen gezeigt habe, wie kannst du da kreativer und schöner rangehen und jetzt können die das alle. Ich bin halt ein Papa, ich mag einen Satz nicht und der ist, tu das nicht, du tust dir weh. So geh runter von der Mauer. Ich und meine Frau sind da ganz stark, dass wir denen sehr, sehr viel zulassen und sehr, sehr viel Schiss haben. Weil die ganze Zeit Schiss haben, der fällt gleich hinten runter. Ist auch ein paar Mal passiert. Meistens hatten wir die Hand dran, weil wir daneben stehen. Manchmal auch nicht, aber das gehört dazu. Aber sie lernen halt mit sich umzugehen. Der klettert hier die ganze Zeit auf dem Sofa, auf dem schmalen Grat rum. Der ist ja noch nie runtergefallen. Einmal als Kind, wo ich mir gedacht habe, jetzt muss ich da mal schauen, wieder irgendwas weitergearbeitet, zack, bumm, flach auf die Nase. Mein Gott, passiert. Aber wenn du halt die Kinder machen lässt, dann entwickeln die einen coolen Geist und entwickeln eine Risiko, nicht Bereitschaft, sondern die Risiko-Awareness. Ja, die wissen, was möglich ist und was geht. Und dementsprechend, selbst wenn die stolpern oder der Liam hatte schon so coole Momente, du kennst diese Sessel, die Fußlehnen haben, die wegklappen. Und er ist darauf rumgeklettert, kannte das nicht. Das Ding klappt weg und er ist instant in eine Flugrolle reingefallen und hat sich perfekt abgerollt. Oder ich fahre mit ihm Longboard und es kommt ein Stein und der steht vorne bei mir auf dem Longboard drauf und hat meine Hände. Das haben wir im Allgäu gemacht. Ist jetzt ein Jahr her. Ja, da war er zwei. Und Stein kommt und dann bleibt es ja sofort abrupt stehen. Und ich hatte die Awareness, dass ich über ihn drüber gesprungen bin und eine Flugrolle gezogen habe und ihn noch so 180 rumgedreht habe mit meinen Händen, dass er sich auch abrollen kann, aber halt nicht über die Nase, sondern hinten über den Rücken. Und das hat so gut funktioniert, dass wir beide danach einfach standen, uns angeschaut haben und einfach es super lustig fanden. Und das alles innerhalb von einer Millisekunde. Und das sind so Reflexe, die du halt trainierst und die dann entstehen, was, finde ich, ein ganz anderes Kind macht. Und das ist schon sehr, sehr schön. Auch wenn es mitunter durch Verletzungen durchgeht. Kleinere.
Das heißt für mich, Parcours in die Erziehung einbinden, egal in welchem Alter. Denn das Leben wird über Gefahr sicherer, sage ich mal. Dank dir für das Interview und den Einblick in Parcours-Freerunning. Und ich hoffe, dass euer Verband tatsächlich noch mehr verbannt wird und dass ihr vielleicht irgendwann auch mal eine Idee habt, wie ihr olympisch werden könntet. Danke.
Ja, Ideen sind da. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzt und wer da dann mitwirkt. Schauen wir mal, was Parcours für den Weg geht.
Tschüss.
Danke dir auch. Servus.